Vielleicht geht's dir auch im Moment so, dass du eine Schwere fühlst und nicht aus dem Quark kommst und gleichzeitig eine enorme Lust und den Bedarf nach Leichtigkeit verspürst, aber nicht so ganz weißt, woran liegt das? Bin ich depressiv? Bin ich einfach nur erschöpft? Sind es meine Freunde? Ist es mein Partner? Ist es mein Leben? Was ist es genau? Und ich bin dem mal ein bisschen auf den Grund gegangen und habe meine Freundin Veronika in den Podcast eingeladen. Veronika ist nämlich eine, wie soll ich sagen, eine Orteleserin. Sie kann die Energien der Orte lesen, sie kann die Energie der Häuser befragen und sie kann forschen, woran manche Dinge liegen. Denn vielleicht kennst du das auch, du suchst eine Wohnung und du findest einfach keine. Oder du ziehst in ein Haus und denkst, das ist es. Und gleichzeitig fühlst du, hier komme ich gar nicht mehr zurecht. All das hat einen Grund. Und darüber spreche ich mit der großartigen Vero. Vero habe ich weiß gar nicht, ich glaube vor 2 Jahren, auf Instagram kennengelernt. Hört sich ein bisschen cringe an, ist aber so. Und wir haben ein bisschen geschrieben, wir haben uns angefangen auszutauschen und schnell gemerkt, wir ticken sehr ähnlich. Vero ist nämlich auch recht pragmatisch, so nennen wir es mal, und genauso wie ich. Sie hat keinen Bock auf Gedöns und sie benennt die Dinge, wie sie sind. Und gleichzeitig ist Vero eine, die kann Dinge noch ein bisschen feiner lesen, sie kann die Fäden noch besser auseinanderziehen als ich. Und deshalb ist Vero die Ansprechperson, wenn es um Energienlesen geht, um Häuserreinigung geht und um Energien der Orte transformieren geht. Also, wenn du lernen möchtest, wie du Dinge bewegst und klärst und warum es sein kann, dass nicht du das Problem bist oder hast, sondern es einfach in deinem Umfeld liegt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Gespräch und freue mich über alle Likes, alle Kommentare. Ich lese wirklich, wirklich alles, was ihr schreibt. Ich lese jede E-Mail, ich lese alle Kommentare. Ich kann nur nicht mehr darauf antworten. Es ist zu viel geworden und ich danke euch so sehr, dass ihr die Videos inzwischen weiterleitet und es so viele Menschen erreicht. Ich hoffe so sehr, dass es in Zukunft noch mehr wird. Ich möchte wirklich mit meinem ganzen Herzen die Welt verändern. Ich möchte, dass wir uns öffnen für das Menschsein, für die höheren Dimensionen und es lernen, ins Hier und Jetzt zu übersetzen. Ich wünsche ganz viel Spaß mit dem Gespräch und bis nächste Woche. Ich freue mich schon drauf. Bis dann.
Ladies and Gentlemen. Das hier ist der Podcast von Anastasia Umrig. Kreiert für alle, die souverän, entspannt und frei sein wollen. Because it's time to elevate, navigate, fly.
Hallo, liebe Vero. Ich freue mich sehr, dich heute endlich in meinem Podcast zu haben. Ich habe gleich die erste Frage an dich. Und zwar, die beschäftigt sehr viele im Moment. Und mich würde es interessieren, wie du es wahrnimmst. Warum fühlt sich Deutschland für viele Menschen im Moment so düster und so schwer an? Hast du dafür eine Idee, eine Erklärung? Wie nimmst du das wahr?
Also erstmal danke, dass ich hier sein darf, meine liebe Freundin. ich finde die Frage total krass und ich habe erst sofort gedacht, oh Gott, was habe ich denn dazu zu sagen? Ich bin doch nicht Cassandra. Und es ist tatsächlich so, dass ich das auch nicht habe. Also ich habe dieses Gefühl nicht.
Spannend.
Ich glaube, ich habe so viel mit diesem Land schon gearbeitet und mich abgearbeitet, dass ich den Frieden und die Liebe hier auch ganz stark spüre. Ich weiß aber, dass das vielen eben nicht so geht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es Also du warst jetzt ja gerade in Spanien und deshalb hast du natürlich den direkten Vergleich. Ich war Anfang des Jahres in Griechenland und habe mich da auch sehr wohl und frei gefühlt. Aber ich fühle mich hier auch wohl und frei. Also deshalb. Ich habe aber das Gefühl, dass es grundsätzlich schwer ist. Also dass viel Schweres im Moment ist und dass es darum geht, irgendwie, nicht nur irgendwie, sondern zu lernen, damit umzugehen. Also mit der Schwere, die sich im Moment so zeigt. Also ich glaube, dass mich andere Länder im Moment mehr berühren, beziehungsweise das stimmt so nicht. Also ich glaube, was mich hier gerade so traurig macht, das ist dieser aufkeimende blaue Wust. Und um das nur kurz zu sagen, ich bin gerade vor einem Monat unterwegs gewesen mit Frauen und wir haben ein Retreat im Gewebe mit Orten gemacht. Und dann kamen wir zurück und dann waren Wahlergebnisse da. Und da habe ich zum Beispiel eine Schwere gefühlt, weil ich gedacht habe, wow, wir haben so stark mit diesen Orten gearbeitet. Es ist so stark noch im Gewebe alles, was war. Und jetzt wursteln sich schon wieder wie so neue Ekeltentakel irgendwie in dieses Gewebe, was noch nicht mal in irgendeiner Gänze den Ansatz von Heilung erfahren hat. Und das macht mich traurig. Das fühle ich manchmal auch die Ohnmacht.
Und meinst du, dass die Dunkelheit, so nenne ich sie es einfach mal, ich hoffe, wir verstehen, also ich hoffe auch, dass die Menschen, die uns zuhören, das Gleiche verstehen unter Dunkelheit wie ich. Ich erkläre mal kurz, was ich damit meine. Mit Dunkelheit meine ich Schädliches, also Schädliches für unsere Energiesysteme, für unsere Körpersysteme. Das meine ich persönlich mit Dunkelheit. So etwas, wo man intuitiv, instinktiv fühlt, es ist nicht gut, es ist nicht gesund, was gerade passiert. Und meinst du, dass wenn diese Dunkelheit sich zeigt, in welcher Form auch immer, ist es eine Erinnerung, ist es eine quasi Kommunikation der Ahnen mit uns? Oder ist das etwas, was Neues immer wieder reinkommt?
Mein Gott, Anastasia, erstmal Fragen gleich. Bäm!
Wir werden am Ende auch vielleicht über Pizza reden, okay?
Ganz am Ende sprechen wir über Pizza, die heilige Pizza. Ach Gott. Also ich forsche gerade selber ein bisschen über die Dunkelheit. Ich glaube, dass die Dunkelheit immer ein Teil des Lebens ist. Und ich habe gerade in einem so schönen Buch gelesen, totaler Hexenkitsch, dass die Dunkelheit ist immer ein Teil des Lebens, aber sich für den dunklen Weg zu entscheiden, ist die Entscheidung, die einem jeden obliegt. Und das hat mich total inspiriert. Da habe ich gedacht, okay, we have to deal with the darkness. Also wir müssen einfach damit umgehen lernen. Aber es gibt auch für mich eben einen Unterschied, habe ich mich für einen dunklen Weg oder spinne ich einen dunklen Weg weiter? Oder entscheide ich mich tatsächlich dafür, andere und neue Wege zu gehen? Aber also ich kann das kurz erzählen, was mich im Moment so beschäftigt, das ist eher das Wasser. Das habe ich dir auch schon mal erzählt. Ich spüre in diesem Jahr so stark das Wasser. Dann immer wie so, also ich will jetzt nicht sagen Panikattacken, das ist zu groß, aber so Zittern, also so ein Zittern, ein körperliches Zittern. Und ich habe mich irgendwann, und das ist halt das, was ich finde, was man im Umgang mit Dunkelheit lernen muss, ist zu unterscheiden, kommt das aus mir heraus, aus meiner Geschichte? Dann hat es vielleicht etwas mit den Ahnen zu tun. Ist es etwas, was im Kollektiv im Moment wirkt? Ist es etwas, was durch die Elemente wirkt? Und da unterscheiden zu lernen, habe ich einen direkten Einfluss darauf? Kann ich dann wählen, dunkel oder hell oder noch was ganz anderes? Mit dem Wasser ist es so, dass ich ganz lange immer gedacht habe, okay, mein Körper reagiert total intensiv und ich habe da, das war neu und ich habe dann gedacht, okay, was für Ängste, was für Dunkelheit kommt in mir hoch? bis ich irgendwann eine Verbindung gefunden habe zwischen diesen starken Wasserunfällen, nenne ich sie jetzt mal, oder wo sich etwas sichtbar macht, ob das jetzt die Staudämme sind, die explodiert wurden oder geplatzt sind, ob das Flüsse sind, die wütend sind und im Moment alles überschwemmen in verschiedenen Ländern. Und ich habe irgendwann gemerkt, okay, anscheinend gehe ich mit dem Dunkelaspekt, und ich weiß noch nicht, ob das ein Dunkelaspekt des Wassers ist oder der Welt oder von was sonst, in ganz starke Resonanz. Weiß auch noch nicht, wie ich damit umgehen werde in Zukunft. Ich nehme es einfach nur wahr. Und das ist vielleicht etwas, was ich im Moment lerne, eine Unterscheidung der Dunkelheit oder des Dunklen oder das, was Angst macht. Ob das mit den Ahnen zu tun hat, ich weiß es nicht. Manchmal vielleicht.
Ja, das vermischt sich ja mit Sicherheit auch. Also ich hatte diesen Sommer ja auch, habe die Dunkelheit nochmal neu kennengelernt. Nochmal dunkler, nochmal tiefer und gleichzeitig auch schöner, weil ich gelernt habe, die Dunkelheit kann auch so hilfreich sein für den eigenen Weg, für die eigene Entwicklung und auch eine Einladung. Also ich empfinde inzwischen Dunkelheit auch als eine Einladung, noch eine Ebene höher zu gehen oder weiter, wie man es auch sehen will. Und ja, vielleicht romantisiere ich auch ein bisschen. Meine russische Seele mag auch vielleicht die Dunkelheit sehr gerne. Dostojewski und so. Naja, gut. Ja, und lass uns doch mal einmal kurz den Menschen
überhaupt. Ich glaube, dass das die Deutschen aber auch haben, die Melancholie.
Ja,
also
ja.
Tiefe Verbindung zur Dunkelheit. Ich glaube, das ist einfach unseren beiden Ländern vielleicht einfach, oder du bist ja auch, also bist
ich,
ja Teil.
Ich habe ja beides sogar. Ich bin ja quasi beides. Meine Mama ist ja Deutsche. Ja. Vero, lass uns doch mal erzählen, wer du überhaupt bist. Damit die Menschen überhaupt, bevor wir hier noch weiter eintauchen in die Dunkelheit und in deine tolle Arbeit und in Orte lesen und Energie von Häusern lesen und wie du mir auch geholfen hast. Wer ist Vero?
Wer ist Vero?
Heute.
Heute. Also ich arbeite jetzt seit einigen Jahren im 1:1 mit Menschen. Also ich begleite Menschen, und da kommt natürlich zum Tragen diese Fähigkeit des Sehens, nenne ich das immer. Das ist auch, glaube ich, gar nichts Besonderes in dem Sinne, weil ich glaube, hier war gerade eine Meldung vom Computer. Ich glaube, dass alle Menschen Begabung haben von Wahrnehmung. Ich trainiere das jetzt schon ein bisschen länger. Und dieses Sehen kommt natürlich im 1:1 zutage. Und dann ist es aber auch so, dass ich mich in den letzten Jahren ganz, ganz intensiv mit Magie beschäftigt habe, mit Wahrnehmung. Und wir haben ja in diesem Land keine vererbten Lineages, also ich sage jetzt mal Magielinien mehr. Das ist ja etwas, was wir alles uns neu erarbeiten dürfen. Also natürlich gibt es ein paar Sachen, die weitergegeben worden sind. Aber wir sind wie so Newlies, also ich weiß gar nicht, wie man das sagt, so Neubeginnerinnen mit ganz viel hier. Und da forsche ich total intensiv dran. Und dann ist es eben so, dass mich das Arbeiten mit Orten schon seit ganz vielen Jahrzehnten begleitet. Ich habe das lange Zeit gar nicht verstanden, dass das auch etwas ist, was, glaube ich, wirklich von meinen Eltern mir weitergegeben wurde. Also ich nenne das immer so, dass die Orte mit mir singen. Also das müssen gar nicht irgendwie Kraftorte oder magische Orte sein. Manchmal rufen die mich. Und ich glaube auch, dass wir im Moment in so ein Zeitalter kommen, wo wir auch neue Kraftorte und magische Orte wirklich wie wach küssen können. Und dazu kommt natürlich, dass mich dann immer mehr Menschen gefragt haben, ich kann nicht schlafen oder was ist hier mit dem Haus oder wir wollen ein Haus kaufen, kannst du da mal gucken gehen, ist das das richtige Haus, dienen wir diesem Haus, können wir diesem Haus überhaupt dienen, dient das Haus auch uns, also unterstützt uns das. Und das ist so eine Art von, ja, wirklich Forschungsgebiet geworden mit den Orten.
Aber es war ja nicht immer so.
Nein, es war nicht
Nein,
immer so.
nein, wie war dein Weg? Möchtest du über dein Leben Nummer eins, sage ich dazu immer, also dein, ja, das Leben davor und
Ja,
genau.
ich war vorher Kostümdesignerin, vor allem für Opernproduktion und auch, wenn es ganz gut, wundervoll lief, auch für Tanz, das habe ich sehr geliebt. Ich habe ganz lange, also ich habe ganz früh schon Opern ausstatten dürfen, also mit Kostümen, die entwerfen dürfen. Ich weiß noch, dass ich irgendwann nach dem Studium in der Assistenzzeit gesagt habe, oh, wenn ich so Mitte, Ende 30 mal eine Oper machen darf, dann ist mein ganzes Glück schon vorhanden, was ich in diesem Leben irgendwie machen will. Und dann ging das aber ganz schnell. Ich habe Anfang 30 meine erste Oper ausgestattet. Und ich habe das sehr geliebt. Sehr, sehr geliebt. Ich sage auch immer, dass Mozart eigentlich mein spiritueller erster Lehrer war, weil er uns so zeigt, wie alle Menschen eigentlich eine ganz große Kostbarkeit in sich innewohnen haben. Also Mozart liebt die Menschen, Mozart liebt die Vielfalt. Und ich glaube, dieser Blick auf Menschen hat mich so eine Offenheit lehren, also lernen lassen. Und irgendwann, das war dann 2016, habe ich wirklich dieses ganz klare, diesen Ruf verspürt, dass ich nicht nur Menschen unterstützen kann mit ihren Kostümen, mit ihren Kleidern auf der Bühne stark zu sein, in sich einfach diese Rolle gut managen zu können, sondern dass ich vielleicht auch noch eine Begabung habe, das in anderen Zusammenhängen zu machen. Und dann habe ich mit einer Energieheilmethode angefangen und da ist ziemlich schnell klar geworden, dass ich eben diese Bilder und Worte empfange und ja, so ist es einfach immer weitergegangen und irgendwann habe ich gemerkt, die Zeit des Kostümbildnerinnen-Daseins ist einfach jetzt erstmal vorbei. Also es war vorbei.
Hattest du da auch so ein bisschen so eine Wehmut? Also eine, das ist
Nee.
vorbei, also das ist vorbei ist. Dass es vorbei ist.
Also ich glaube, was mir wirklich gefehlt hat, war das Orchester. Aber da siehst du, da kommen sofort Tränen. Also bei der ersten Orchesterhauptprobe, wenn dann alles zusammenkommt, also die Kostüme, die Bühne, das Licht und eben dann wirklich die Instrumente. Also nicht nur wie bei der Klavierhauptprobe, wo wir nur das Klavier haben. Und dieses Vibrieren, also diese, wenn ihre Instrumente stimmen und wenn alles zusammenkommt, das fehlt mir auch bis jetzt. Ich bin aber auch ganz lange dann erstmal nicht mehr ins Theater gegangen, weil ich irgendwie gemerkt habe, ich brauche jetzt den Raum für was anderes. Und als wir durch verschiedene Lebenssituationen habe ich tatsächlich 5 Jahre nach meiner Entscheidung, das zu verlassen, meine ganzen Umzugskartons ausgepackt. Und dann hatte ich diese ganzen Produktionsordner um mich herum liegen und mein Mann meinte dann, hau weg, Befreiung, Befreiung. Und ich nur so, gib mir einen Moment des Abschiedes. Und dann liefen wirklich die Tränen. Ich habe diese ganzen Besetzungslisten durchgelesen und die ganzen Ordner und habe dann echt, also da habe ich dann noch richtig Abschied genommen und dachte so, jetzt darf das gehen. Und es ist aber so, dass das Zeichnen, das Malen, das habe ich mir zurückgeholt jetzt vor 2, 3 Jahren.
Ja, stimmt.
Das war auch lange wie so, das darf jetzt nicht mehr sein. Eine Frau, die jetzt so arbeitet, wie sie arbeitet, da ist das Alte, das gehört erstmal nicht mehr dahin. Und ich glaube, dass das ja so den Weg wieder zurückgefunden hat, bis ich angefangen habe, die Bilder, die ich manchmal für Menschen oder auch für mich selber sehe, dann einfach in Bilder umzuwandeln, in wirkliche Bilder.
Ja, weißt du, was mir gerade so kommt? Es ist jetzt ein bisschen off-topic, aber ich finde das ja ganz toll, dass, wenn man so ein bisschen hüpft. Ich glaube ja, dass viele Menschen solche Fähigkeiten haben, wie du und ich. Und gleichzeitig ist dieser Gedankenfehler quasi da. Da muss ich mich ja entscheiden. Muss ich dann so zu einer, ich bin ja sehr, sehr plakativ und doof, okay? So zu einer Esotante werden. Weißt du? Und deswegen finde ich das ja auch so toll, weil bei dir, dass du so viel Wert auf Ästhetik auch legst. Du sitzt jetzt, also alle, die uns jetzt hören und nicht sehen, Vero sitzt vor einer wunderschönen goldenen Wand, wo ich neidisch bin, dass es ihre Idee zuerst war und nicht meine. Und das sieht einfach toll aus, ja. Und wenn man auch dich kennenlernt oder dich beobachtet auf Social Media, das ist halt immer mit Liebe zum Detail und du siehst Dinge einfach im wahrsten Sinne, ja. Und ich glaube einfach, dass diese Vermischung ist so, so wichtig, der sogenannten, auch da wieder sehr plakativ und doof gesprochen, der 3D-Welt, der und der spirituellen, sehr, sehr, sehr tief sehenden Welt. Und das darf miteinander laufen, das muss miteinander laufen. Denn so passiert der Wandel und so geht es in die Öffnung und in die Tiefe gleichzeitig. Du musst dich, also du im Sinne von, wenn du jetzt gerade an einem Weg stehst, dich irgendwie für deine Fähigkeiten zu öffnen, du musst nicht deine 3D-Welt verlassen. Und also ich höre zum Beispiel ja Hip-Hop, was vielen spirituellen Menschen total absurd vorkommt. Ich liebe Hip-Hop, ich mag das. Und und andere so, hey, du hörst Hip-Hop? Ja, sorry, ich stehe jetzt nicht nur auf Spiri-Mucke oder Jazz, ja. Also nicht nur, auch. Und ja, es darf miteinander sein. Es ist gut und schön, Mensch zu sein. Wollte ich noch mal so sagen.
Ich kann das total verstehen, weil ich frage mich ja sowieso immer, was ist denn eigentlich die Spiri-Welt? Ich habe immer so, ich möchte auch eher gern so eine moderne Wirkende sein. Und wir sind ja einfach hier. Also dieses so Wegbeamen in irgendwie nur noch, was ist denn eigentlich Spiri-Musik? Obwohl ich habe selber so ein, auf meinem Telefon so einen Ordner mit Spiri-Musik. Aber ich höre auch Madonna. Ich höre auch Eminem. Also ich höre alles Mögliche. Also das, oh, ich kann das total verstehen. Wir machen uns damit halt auch eng.
Genau, dieses, ich gehöre jetzt zu denen und ich trage jetzt nur noch die und die Kleidung und alles ist hochschwingend und alles ist Liebe. Das ist halt nicht real, das ist Bullshit. Ja, das kannst du, diese Illusion kannst du auch höchstens nur 4 Monate aufrechterhalten. Spätestens, keine Ahnung, wenn du eine Überschwemmung im Haus hast oder wenn du eine, keine Ahnung, eine Trennung hast, dann bist du auf einmal nicht mehr Licht und Liebe, ganz ehrlich. Oder irgendwas passiert oder nachts fällt bei dir was um, wie es bei mir mal war, im Zimmer. Und dann denkst du auf einmal nicht mehr an Light and Love, ja? Also wir sind halt Menschen, Punkt aus Ende. So. Und wir sind alle spirituell, ob man es will oder nicht. Und trotzdem ist es voll in Ordnung, auch die Erfahrung im Körper halt zu machen und ja, die Schönheit auch zu erleben. Ich stehe auch echt auf Schönheit, merke ich immer wieder.
Genau das wollte ich eben noch sagen. Ich wollte mich bei dir bedanken, weil du warst tatsächlich eine der ersten, die das so prägnant mir gesagt hat, mit diesem, als ich die Briefe damals verschickt habe. Und du bist tatsächlich jemand, die neu kommend von außen mit einer solchen Liebe meine Arbeit mir ins Ohr geflüstert hat in Sprachnachrichten. Ich gedacht habe, das tut halt auch einfach mal gut, so gesehen zu werden. Also da hast du eine solche Begabung, eben auch das Licht in Menschen zu sehen und es vor allem benennen zu können. Also da bin ich dir nach wie vor total dankbar, weil es mit dem, was ich jetzt schon seit Jahren ja mache, das ist jetzt nicht normal im Sinne von Alltag. Also ich muss mich schon immer sehr, das Gefühl immer noch manchmal sehr kompliziert erklären. Und umso schöner ist es mit der Selbstverständlichkeit, mit der du das betrachtet hast und auch benannt hast. Also
Dankeschön. Und ich erzähle einmal ganz kurz von deinem Brief. Vera hat einmal ein Event war das, so ein digitaler Abend für, wie kann man das nennen? Sehende Frauen, spirituelle
ja, ich
Frauen?
nenne das ja immer Wirkende. Ich will ja diesen Begriff Hexen nicht mehr benutzen. Also da,
Schade.
Ja, da spreche ich lang und breit in verschiedenen
Ja.
Medien auch drüber.
Ja.
Ich nenne das jetzt immer wirkende oder auch wahrnehmende. Wirkende finde ich eigentlich schöner und genau, weil es gibt so unterschiedlich wirkende. Also wir wirken ja nicht alle mit demselben Können, mit derselben Tätigkeit. Und da hatte ich online eingeladen zu einem Hexenzirkel.
Genau, und ich war eine davon, und dann erreichte mich Post, wie wirklich bei Harry Potter. Es fehlte eigentlich nur noch, dass es eine Eule bringt, und es war einfach so ein krasses Gefühl, das aufzumachen. Es war wunderschönes Papier, handgeschrieben, mit einem goldenen Faden durch das Papier genäht, gewebt. Also es war wirklich einzigartig. Sowas habe ich noch nie in meinen Händen gehalten. Habe ich auch aufbewahrt, die Briefe. Und ich habe es aufgemacht und dachte, boah, ist das viel Zeit, die sie auch investiert hat. Also es ist ja einfach so viel Liebe und Zeit, und sieht man sehr, sehr selten. Sehr selten. Und das, ja, habe ich bestimmt so 3 Tage angeguckt und berührt und dachte so, oh, krass. Ja, richtig schön.
Danke.
Ja, gerne. Schön. Ich habe so viele Fragen, und ich habe ja dich vorgewarnt mit dem Satz, ich bereite mich nie vor auf Gespräche, weil ich mich selber nicht limitieren möchte, wohin wir landen, wohin es geht. Weil auch da, ich habe ein tiefes Vertrauen, dass immer das gesagt wird, was in dem Moment jetzt aktuell gebraucht wird. Ja, trotzdem habe ich so viele Fragen gleichzeitig an dich. Eine der Fragen ist zum Thema Orte nochmal, die Energie der Orte. Können die Energien wirklich nachhaltig transformiert werden?
Das ist eine total schöne Frage. Also es gibt einen, oder gab, er ist jetzt, ich glaube, 21 gestorben, der Thich Nhat Hanh, ein ganz großer, ja, buddhistischer Lehrer gewesen, angewandter Buddhismus. Und der hat weltweit Projekte gestartet, wo wirklich versehrte Orte, wo er Wandlung wirklich hingebracht hat. Also hier in der ganz in der Nähe bei mir ist das EIAB in Waldbröl. Das war ein Heim für Behinderte im Dritten Reich. Und die Nazis haben die alle umgebracht. Also es ist ein riesiges Euthanasie-Projekt gewesen. Und um da ein, ich glaube, so ein Ferienheim draus zu machen. Und er hat da seine vietnamesischen Mönche und Nonnen hingebracht und die bauen das seit Jahrzehnten um. Und die bauen vor allem auch mit diesem ganzen Nazi-Stein, haben die eine Stupa gebaut, also wo diese Glocke klingt. Und er hat einfach, und das macht er, hat er weltweit gemacht, da hat er wirklich diese Orte, die so ein zerrissenes Gewebe haben, versucht zu wandeln, zu transformieren. Und ich fühle, dass das gehen kann. Es gibt aber auch Orte. Ich war jetzt zum Beispiel letzte Woche mit meiner Mutter in Moring, wo ja dieses KZ für Jugendliche, dann für Frauen und noch, es gab noch eine dritte Gruppe. Also RegelbrecherInnen, die einfach in das Regime der Nazis nicht hineingepasst haben, interniert gewesen sind. Und meine Großeltern haben da in der Nähe, wurden sie hingesetzt. Und ich habe dieses kaputte Gewebe dieses Ortes so stark gespürt und habe dann, dass es vielleicht auch heileren Größen waren, muss man ja auch einfach mal benennen, gedacht, ah, ich bin hier. Jetzt werde ich hier so richtig schön arbeiten. Und dann habe ich da so meine Anweisungen gemacht. So nenne ich das immer an und bezeuge das auf höchste und beste Weise. Und dann habe ich irgendwie da gearbeitet, gearbeitet. Und es ist halt nichts passiert. Und dann dachte ich, ah, Zwangsbeglückung funktioniert auch nicht mit Orten. Und dann habe ich einfach nur mir vorgestellt, wie Licht und Liebe in dieses Gewebe dieser Stadt hineinfließt. Und wenn sie es haben möchte, nimmt sie das. Nimmt es dieser Ort. Also ich kann sagen, dass wir mit Orten arbeiten können, dass Orte wie Wesen sind, dass sie eine freie Entscheidungsmeinung haben und auch, ob sie einladen, etwas für sie zu tun. Also es ist eben das Thema der Zwangsbeglückung spielt ja eine große Rolle, wenn du mit Menschen oder Orten arbeitest, mit Wesen. Und ich glaube, dass wir, also ich habe immer dieses Bild von Schichten eines Ortes, dass es wirklich Schichten gibt, die ganz versehrt sind und dass, wenn wir aber andere Schichten in Heilung bringen, dass vielleicht ein bisschen von dieser Heilung einfach auch in die anderen Schichten hinunter sich wispert. Ich weiß gar nicht, ob es komplette Heilung gibt. Das ist auch eine interessante Frage, ob das überhaupt angestrebt werden muss.
Und was bedeutet das überhaupt?
Genau. Was
also
bedeutet,
wie was die Frage auch einfach zum Beispiel, woran wirst du merken, dass der Ort heil ist? Oder woran wirst du merken, dass du heil bist? Das ist ja eine, das kannst du teilweise ja auch gar nicht wissen, wie sich etwas anfühlt, also für den eigenen Körper, aber auch für eine Wohnung oder einen Ort oder egal was, wenn du nicht ein bisschen so ein Geschmäckle hattest. Also du brauchst ja schon, wie deswegen dein Bild mit den Schichten ist super, weil erst wenn du in der Schicht 1, 2, 3 bist, kannst du nur minimal erahnen, wie sich Schicht Nummer 7 anfühlt. Wenn du auf Schicht Nummer 1 bist, kommst du ja gar nicht da durch. Und deswegen glaube ich glaube schon, dass komplette Heilung geht auf allen Ebenen, aber ich glaube nicht in der Zeitrechnung, wie wir sie als Menschen haben. Also in einem Leben. Also so, das meine ich.
Und wir können ja auch, also das mache ich ja auch viel in der Arbeit, ist, dass wir natürlich auch mit dem, ich nenne das jetzt wirklich mal bewusst immer das Gewebe der Erinnerung, aus anderen Leben arbeiten. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgespaced, aber wenn wir davon ausgehen, dass Orte ja auch die Schichten ihrer Geschichte in sich tragen, haben wir Menschen das ja auch oder unsere Seele, das Feld, in dem unsere Seele sich seit, ja, wie lange denn eigentlich zu Hause fühlt oder was ihr zu Hause ist. Und da glaube ich ganz, ganz fest daran, sonst würde ich meine Arbeit ja gar nicht machen, dass wir eben auch die ur-ur-ur-uralten Schichten, die immer noch wirken, in Heilung bringen dürfen. Ich meine, die Epigenetik ist ja eine tatsächlich wissenschaftliche, ist ja ein Zweig. Also das ist ja tatsächlich mittlerweile in ganz vielen Tests und Untersuchungen einfach ein Teil unserer Wirklichkeit geworden, dass wir einfach Gefühle empfinden können, die aus anderen Leben kommen.
Weißt du, und eine Freundin von mir hat neulich was sehr, sehr Interessantes gesagt, wo ich so dachte, hä, wieso bin ich auch nicht auf vorher gekommen? Es gibt ja manchmal so Sachen, die man hört und denkt, hä? Wieso habe ich das noch nie gecheckt? Naja, jedenfalls meinte sie, dass nichts auf dieser Erde, wirklich gar nichts, jemals verschwindet. Also deine Tränen sind der Ozean und gleichzeitig ist der Ozean der Schweiß deiner Großmutter und der Baum ist die Asche von XY. Also es ist halt, es ist ja ein Kreislauf hier und alles dreht sich immer und immer wieder, immer, immer und immer wieder. Und nichts verschwindet und alles ist in einer anderen Form manchmal da. Und deshalb ist im Grunde genommen alles, was wir tun, eher eine veränderte Form von. Und ja, diesen Gedanken kann man auch ganz, ganz tief spinnen und im wahrsten Sinne. Und auch gleichzeitig verändern und transformieren. Ja? Zu sagen, oh, die Tränen, wenn man weint und sagt, ich weine gerade vielleicht aber das Meer, dann fühlt sich das gleich anders an, ja? Als der Schweiß meines Sportlehrers. Aber egal.
Darf ich da eine Sache noch zu sagen?
Na klar.
Ich habe letztens ein ganz, ganz tolles Buch für mein Orte-Seminar gelesen von Tyson Junker Porter. Das ist ein Aborigine, weil ich das Gefühl hatte, die Arbeit mit Orten, da bin ich jetzt ja nicht die Erste. Wer kann mir denn da eigentlich helfen? Und dann bin ich irgendwie über die, ja, über das, ach, den Kitsch, den wir in den 80ern gelesen haben, nach Australien gekommen und hab dann echt recherchiert über diese Art, mit Orten und Landschaften umzugehen. Und der hat so was ganz Schönes geschrieben, wo ich sofort mit in Resonanz gegangen bin. Auch wenn du bist ja, glaube ich, auch so jemand, also die so weit und viel denken und so eher so, na, ich nenne es mal eher so Verknüpfungsdenken.
Ja.
Und dann habe ich so gemerkt, als ich ihm so zugehört habe im Lesen, und er benennt es auch, dass wir natürlich in der westlichen Welt immer so linear einfach denken. Und so ist ja unsere Wahrnehmung von Realität. Also es gibt immer ein A und nach B. Und in ganz vielen anderen Kulturen ist es aber eben so, gibt es einmal diese Spirale, dass wir, und dadurch kommen wir natürlich immer wieder an Ereignissen vorbei, die irgendwann schon mal im Rad der Zeit waren. Und du hast das eben so schön beschrieben mit dem, dass wir eben im Rad der Zeit eigentlich sind, in einem ganz großen, dass alles wiederkehrt. Und ich habe so gemerkt, dass mir diese Form des Verknüpfungsdenkens mit Sprache, Symbol und Bild in Zeit und Raum total nahe war. Und ich so gedacht habe, oh Gott, endlich lese ich mal bei jemandem etwas, was ich immer so wahrnehme und immer manchmal denke, irgendwie spinnig. Oder ist dieses Denken erlaubt, dieses Verknüpfungsdenken?
Ah.
Denn so wachsen wir halt nicht auf, also nicht alle.
Ja, eher die allerwenigsten. Ja.
Ja, ich hatte da, glaube ich, Glück.
Was, ja, meinst du damit genau? Wie bist du anders aufgewachsen als die meisten?
Ich glaube, also ich will jetzt gar nicht sagen als die meisten, aber ich weiß, dass ich das Glück habe, sehr wahrnehmende Eltern zu haben, die das freie Denken einfach auch als Teil ihrer Erziehung gesehen haben.
Cool.
Die tatsächlich dass die Verbindung mit verschiedenen Nationalitäten, Kulturen, Wahrnehmungen, Respekt einfach wirklich geprägt haben und dann eben auch das dahinter gucken, weißt du, ein Beispiel, meine Mutter ist Historikerin und als sie dann mein Skript für die Hexenwunde gelesen hat, für eine Vorbereitung der Hexenwunde, meinte sie, Vroni, also mit ganz vielen kann ich überhaupt nicht nichts anfangen. Da weiß ich auch gar nicht, da baust du ja richtige Theorien auf. Und dann hat sie einen Satz gesagt, der mich zutiefst berührt hat. Sie meinte, aber Menschen, die visionär wagen zu denken, sind mir immer willkommen.
Super.
Und das hat mich, und da habe ich gedacht, genauso bin ich halt aufgewachsen. Und da bin ich einfach so dankbar für dieses offene Denken. Also, dass die das erlaubt haben. Sie müssen es nicht verstehen, aber sie haben es erlaubt.
Was meinst du, warum hast du überhaupt diese Frage in dir, die ich übrigens auch habe und viele Menschen, die uns jetzt hören, auch? Ich darf so nicht denken, ich darf so nicht so viel wahrnehmen, ich sollte nicht, ich darf nicht darüber reden, schon gar nicht. Ich bin ja so verrückt, dass ich Dinge sehe, dass ich Dinge wahrnehme, dass ich Dinge weiß. Und das war mir persönlich immer unfassbar unangenehm, wenn ich aus Versehen Dinge vorhergesagt habe und sie taten dann ein. Und in der Schule hatten Leute Angst vor mir. Also verstehe ich aber auch, ja. Und ich habe irgendwann dann einfach aufgehört, Dinge zu sagen, die ich sehe und weiß und vorhersehe auch und habe mich auch manchmal geschämt. Und ich habe eine Freundin, an der teste ich immer meine Hellsichtigkeit und der erzähle ich immer alles ungefiltert und dann sagt sie immer ganz stolz, weißt du noch, das hast du mir damals schon gesagt. Und dann freuen wir uns beide heimlich, ja. Und erst jetzt beginne ich ja darüber offen zu reden, was ich alles sehe. Und das ist so ein schönes Gefühl, weil ich dachte, Leute denken eh manchmal oft, ach, Anastasia, die ist irgendwie schon ein bisschen crazy. Dann sollen die das jetzt auch ganz denken. Jetzt ist auch egal. Und ich glaube, das ist ganz im Gegenteil, dass die Frauen, Menschen, die so viel wahrnehmen, dass das einfach die krassesten sind und die sollen jetzt damit raus. So, und jetzt noch mal zur Frage. Was meinst du, warum schämen wir uns dafür oder verbieten uns das?
Ich habe das auch immer noch, auch wenn ich viel daran gearbeitet habe, um
Ja,
das
klar.
mal vorwegzunehmen. Naja, ich glaube, dass wir, oder ich weiß auch einfach, dass wir dafür einfach mal umgebracht worden sind. Das ist eine Todesangst.
Ja.
Das ist was ganz, ganz Uraltes, was tief in uns drinsteckt. Das ist vernichtet worden. So eine Lehrerin von mir, die hat mal ganz schön gesagt, die First Nation in Amerika ausgerottet haben, haben ja quasi die First Nation in Europa ausgerottet. Das darf man ja nie vergessen. Also wir haben ja dieses Erleben von, und das hat jetzt noch nicht mal was mit der Hexenverfolgung dann wirklich in modernen Neuzeit zu tun oder ja, ist ja nicht im Mittelalter gewesen. Das ist auch immer, wird auch immer wirklich falsch transportiert. Das ist ja nicht nur diese Zeit. Ich glaube, dass das gab über ganz viele Jahrtausende ging, diese Verkleinerung von Wahrnehmung. Das ist meiner Meinung nach nicht von am Datum irgendwie 16.12. 1600 irgendwas, ab da gab es halt keine Freiheit mehr für Offendenken, ne? Das hat, glaube ich, viel, viel früher angefangen und das ist uns einfach wirklich in die Textur, in unser Gewebe geschrieben. Und deshalb hat das einfach auch so oft, ich meine, ich habe es ja selber erlebt, also ich erinnere, dass ein ganz wundervoller Regiefreund zu mir gesagt hat, ja, er ist mehrfach auf Premierenfeiern jetzt angesprochen worden, dass er seine Kostümbildnerin irgendwie jetzt so eine Hexe geworden ist und in dieser ganzen ESO-Szene irgendwie in diese ESO-Szene abgerauscht ist, ob er denn noch Kontakt mit mir hätte oder er hätte ja wahrscheinlich auch die Türen zugeschlagen. Und da habe ich irgendwie nur gedacht, das ist ja total interessant. Also wie dann plötzlich A und B wieder, also sind wir wieder bei von zu oder Kiste 1, Kiste 2. Ich habe das tatsächlich ja selber in meinem Freundes-, Familien- und auch partnerschaftlichen Zusammenhängen auch selber erlebt. Und ich habe irgendwann einen Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, es wird mich nur noch damit geben. Und das heißt nicht, dass ich zu einer Filzi-Hexe werde oder
Ah, ja, genau, das meine ich. Ja.
so eine nach Lavendel, also nichts gegen Lavendel, aber dieses Bild aus Harry Potter von der Seherin, das ist ja eine ganz furchtbare Kostümierung im Grunde genommen einer Seherin. Wie heißt sie denn nochmal? Mir fällt gerade der Name nicht ein. Und daran zu arbeiten, dass ich nicht umgebracht werde oder ausgeschlossen werde, wenn ich diese Wahrheit des Wahrnehmens spreche. Und dazu kann ich immer nur wieder einladen. Und das ist einfach wirklich was, was tief in unseren Systemen hängt. Immer noch.
Total. Und gleichzeitig ist diese Angst auch von der, wie soll ich das formulieren, von Menschen, die, ich glaube, dass die das auch in sich tragen, die so dolle Angst davor haben, weil du kannst nur Angst entwickeln oder fühlen, wenn du dich wirklich davon bedroht fühlst. Also es ist ja nicht umsonst, dass diese, ich sag mal, die Esoterik-Welt. Es gibt viele crazy people, ja. Es gibt total Gaga-Leute, wirklich. Aber nicht alle Menschen, die eine große Wahrnehmung, weite Wahrnehmung haben, sind Gaga. Ja, das muss man auch einmal so ganz klar sagen. Nicht alle sind dann auf einmal, wie du sagst, ich mag Lavendel übrigens, aber
Was magst du?
Lavendel.
Ja, ich auch.
Aber es man muss nicht gleich so in, ja. Ja, mir fehlen schon die Worte.
Ja, wir sind halt modern, vielleicht die modernen Varianten. Und die auch einfach bewusst sagen, wir streichen Welt A ja nicht weg, sondern ich habe immer gesagt, ich bin Brücke.
Genau.
Ich bin eine Brücke zum auch modernen Leben.
Ja, und vor allem auch als Unterstützung. Weil, ich meine, wie langweilig ist bitte ein Leben? Das habe ich mich Ich habe ja die Fähigkeit wirklich schon immer als Kind gehabt. Ich habe mich immer gefragt, wie langweilig muss ein Leben sein, wenn man glaubt, man wird geboren, geht zur Schule, geht arbeiten und stirbt. Also da gibt es doch auch irgendwie noch, ich dachte immer, das müssen doch alle wahrnehmen oder diese Fähigkeit haben, da anzudocken und auch Informationen zu beziehen, ganz ehrlich. Also das ist ja auch eine Unterstützung und zu sagen, irgendwie fühle ich mich nicht gut. Ich guck mal rein. Was ist es genau? Ich meine, es ist doch total cool, ja? Und das nicht als etwas zu sehen, was dich bedroht oder dich angreift oder was auch immer. Ja.
Es ist eine Medizin. Also eigentlich ist diese Überwahrnehmung oder Mehrwahrnehmung, es ist eine Medizin, die uns durch alles trägt, was auch wahrscheinlich kommen wird, was
Genau.
ist. Und je mehr wir diese Verbindung zu dieser Medizin stärken, desto mehr sind wir halt auch Medizin für diese Welt, ne?
Total. Eben, genau. Also, liebe Skeptiker, wahrscheinlich hört ihr uns ja eh gar nicht. Aber wenn ihr mit einem Skeptiker verheiratet seid, erzählt ihm das. Oder eine skeptische Freundin oder Schwester habt, erzählt den Leuten das. Dass es eine Unterstützung sein kann. Zum Beispiel, jetzt komme ich zu einem anderen Thema, eine Unterstützung um die Häuser, in denen man lebt, oder die Wohnungen zu klären, weil es gibt Orte, an denen man lebt, irgendwo einzieht und merkt, irgendwas stimmt hier nicht. Wie nimmst du das wahr? Gibt es Hausgeister oder ist das Haus selbst ein Geist? Oder sind es die Vormieter? Lass uns mal darüber noch ein bisschen quatschen.
Also, dass Häuser Wesen sind, das habe ich ja schon gesagt. Das ist so mein Gefühl. Wir haben zum Beispiel einen ganz krassen Wasserschaden im Sommer gehabt. Deswegen heizen wir im Moment auch noch mit dem Ofen. Das ist eine ganz große Übung in Demut, denn den eigenen Wohnraum zu vergessen, weil man so viel an anderen Orten ist, war auch ein ganz großes Teaching. Dann gibt es die Möglichkeit natürlich, auch wenn ich manchmal gedacht habe, ist das Spiritual Bypassing, weil das so ablenkt, also sich eben ablenken von der eigenen Aufgabe, dass ich manchmal das Gefühl habe, wenn so viele dunkle Energien, sage ich jetzt mal, unterwegs sind, dass auch das sich wie auf dem Haus, auf dem Grundstück absetzen kann. Also es kann was von außen kommen. Und das natürlich gibt es da Methoden, dass wir regelmäßig den Raum, ob das jetzt unser Körper ist, ob das unser Seelenraum ist, ob das das Grundstück ist, dass wir immer wieder auch einfach uns reinigen und säubern, auch Schutz aufbauen. Ich habe mich lange, lange Zeit dagegen total gewehrt, weil ich irgendwie so ein Susi Sonnenschein war und immer dachte, ich brauche das alles gar nicht, ich bin das irgendwie alles nur gut. Das ist halt leider nicht wahr.
Vera, weißt du, was ich an dir mag? Wir beide haben so eine ähnliche, angenehme Arroganz. Also so dieses, ich habe das ja auch ganz stark, das erzähle ich auch oft. Also mich betrifft das nicht.
Nee.
Ich bin so stark, ich bin so geschützt. Also nee, ich nicht. Und dann passiert irgendwas und dann morgens total panisch, erstmal Sprachnachricht an Vero. Hilfe, kannst du mir helfen? Da ist irgendwas. Ja, es ist, also ich kann inzwischen total darüber lachen und ja, auch über mich selbst, über meine kleine, dumme Arroganz zu denken, ich bin einfach unangreifbar.
Ja, ich habe auch manchmal, also immer mehr das Gefühl, das ist halt einfach auch so ein Erwachsenwerden, wenn wir auch als Wirkende unterwegs sind, uns auch einfach damit auseinanderzusetzen, was es denn eigentlich noch gibt. Also ich war da am Montag zum Beispiel für die Menschen, die bei mir die Akademie besuchen, also die schon Seminare besucht haben. Da werde ich einen Abend anbieten, eben zu dem Thema, die dunkle Seite der Liebe nenne ich das. Denn ich glaube, das ist total wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, weil es gibt einfach düster wirkende Energien und damit umzugehen, das haben wir ja ganz am Anfang schon besprochen, wie damit umgehen. Tatsächlich ist es so, dass als ich jetzt mit den Orten gearbeitet habe, vor allem mit Häusern oder Wohnungen, das war ja deine eigentliche Frage, habe ich noch bisher noch keinen Kontakt mit sowas gehabt. Das war eher, dass die Orte, dass die Häuser gesprochen haben oder sehr klar formuliert haben, wen sie eigentlich bei sich wohnen haben wollen. Und dann zum Beispiel auch eine Klientin, die haben sich dann gegen das Haus entschieden, weil sie gemerkt haben, das passt überhaupt nicht. Und ich habe quasi sichtbar gemacht, was sie gefühlt haben. Also ich glaube, das ist ja eigentlich auch unsere Aufgabe ganz oft, dass wir Gefühle sichtbar machen und dadurch vielleicht besser nochmal verstehbar. Aber so mit so Dunkelkräften in Häusern, ich überlege gerade doch, das habe ich mal auf Instagram auch geteilt. Als ich 13 war, war ich für 4 Wochen alleine in Frankreich. Nee, da war ich doch mit 13. Und dann habe ich in einem Bett, da waren wir bei den Großeltern dieser französischen Austauschschülerin, und ich habe jede Nacht Vergewaltigungsalbträume in einem Bett gehabt. Jede Nacht. Und dann habe ich irgendwann meine Mutter angerufen und habe gesagt, Mama, ich habe immer diese Träume, ich kann da überhaupt nicht drin schlafen. Dann meinte sie, Vroni, leg die Matratze daneben. Vielleicht ist das in dem Bett mal passiert. Und dann konnte ich schlafen. Und das ist halt das, was ich halt meine, ist, dass halt einfach Orte, ob das jetzt auch Möbel sind, also von mir sagt immer, wenn du dir von außen was reinholst, mach einfach erstmal wie so ein Reinigungszauber. Da bin ich auch weit von entfernt, das immer umzusetzen, aber vielleicht das Vertrauen zu haben, auch mal zu spüren, das stimmt mit dem Gegenstand oder dem Möbelstück oder auch mit der Wohnung was nicht. Und dann, wenn man noch nicht selber die Methoden gelernt hat, das zu lesen, kann man natürlich Leute fragen oder Menschen fragen, irgendwie kannst du es sichtbar machen für mich, mein Gefühl, das ich habe. Und manchmal geht es um was ganz anderes als um Düsterkräfte oder Düstermächte.
Ja, es muss nicht immer gleich so, ich bin verhetzt oder ich bin angegriffen oder was weiß ich sein, sondern manchmal ist es auch einfach, und das ist ein Gedanke, den ich gerade habe, manchmal ist es auch eine Resonanzsache. Also wenn man kann, das erfahre ich selber, aus Orten hinauswachsen. Dass wenn man sich verändert, dass man auf einmal fühlt, ich passe hier nicht mehr rein. Es ist also ganz pragmatisch, ist das eine Resonanzsache. Genauso wie das in Partnerschaften ist oder bei der Arbeit, dass man fühlt, ich bin hier fertig. Ich habe hier alles, was ich konnte, was der Ort mir zu geben hatte, habe ich genommen, habe ich bekommen. Und ja, so, das muss nicht immer ganz toll und mystisch und dunkel oder was auch immer sein, es ist teilweise echt pragmatisch.
Ja, da fallen mir gleich zwei Sachen ein. Ein Haus hat auch mal gesagt, ich arbeite eine ganze Weile mit den Menschen und wenn es gut ist, ist es gut und dann dürfen sie weiterziehen oder dann müssen sie sogar weiterziehen und dann kommen die Nächsten. Und weißt du noch, als ich im Sommer bei dir war, habe ich doch zu dir gesagt, vielleicht mag dich die Wohnung nicht loslassen, weil sie dich so liebt. Also das gibt es ja auch. Mhm. Es gibt ja nicht immer, genau, es gibt halt nicht immer nur dunkel, dunkel, dunkel. Gar nicht.
Genau. Ich liebe meine Wohnung aber auch so doll. Wir lieben uns beide. Aber der Ort, an dem die Wohnung ist problematisch. Aber egal. Das wird sich schon lösen. Das wird sich lösen. Wie kann man mit dir zusammenarbeiten, wenn man es möchte? Was kann man bei dir buchen? Was bekommt man? Und so.
Also es gibt tatsächlich die kleinste Variante ist im Grunde genommen, das nenne ich immer das Healing Reading. Da erzählen mir Menschen ganz kurz, worum es geht und ich empfange dann und dann nehme ich das auf und schicke es ihnen. Das ist wie ein Worte- und Bildersegen, der kommt. Also da gibt es von mir auch überhaupt keine Coaching-Tipps oder so. Das ist wirklich einfach, ich sage jetzt mal, dieses schreckliche Wort gechannelt. Oh nee, ich will das eigentlich gar nicht benutzen. Ich empfange einfach Medizin und spreche die auf. Dann gibt es ganz normale 1-zu-1-Sitzungen, die dauern allerdings bei mir immer 2 Stunden. Da ich habe mich auch sehr verabschiedet von diesem, ich muss das in 60 Minuten irgendwie durchtrümmern. Das geht mit meiner Arbeit nicht. Dann gibt es natürlich längere Begleitung, vor allem für die, die immer mehr in ihre Wahrnehmung kommen. Dann gibt es die Akademie, wo ich ganze Wochenenden anbiete. Und online, Frauenkreise. Also es gibt ganz viele verschiedene. Das habe ich auch irgendwann gelernt, weißt du, in diesen vielen, diesen Business, von diesen Business Mentorings lernen wir, die sind ja alle total kostbar, dass du so ein Produkt hast. Und ich habe irgendwann gemerkt, nee, mein Kosmos ist halt einfach total vielfältig und ich möchte dazu stehen dürfen und den auch im Grunde genommen wandeln dürfen und in die Welt geben.
Und auch ausprobieren, was
Genau.
Spaß macht. Und heute ist es das, in einem Jahr wird es was anderes sein vielleicht. Und sich selber auch zu erlauben, das, was man wahrnimmt, dann auch in der Arbeit sichtbar zu machen. Und auch das ist, glaube ich, so was sehr Wichtiges. Die Wahrnehmungsfähigkeit, die man dann hat, man kann das für die Arbeit nutzen. Leute, das ist nicht nur für Channel einfach so, sondern du kannst damit wirklich, wirklich dein Leben verbessern. Ja. Vero, gibt es noch irgendwas, was du, also ich verlinke natürlich deine Website und deinen Instagram-Kanal in den Shownotes, wie immer. Und gibt es noch irgendwas, was du noch sagen möchtest?
Dass ich dir ganz, ganz dankbar bin, dass ich dankbar bin, dass wir uns
Ja.
getroffen haben, weil du bist für mich eine solche Bereicherung, wirklich in meinem Freundinnenkreis. Das ist auch nachdem wir uns wirklich physisch getroffen haben, das finde ich immer wichtig, weil Instagram transportiert vieles, aber das Physische eben nicht. Und wie dankbar ich bin für Radio Veronika und Radio Anastasia, dass wir von Zeit zu Zeit einfach immer wieder uns so austauschen und die Freude am Wachsen der anderen. Und dass ich wirklich in dir auch jemanden gefunden habe, mit dem ich wie selbstverständlich über all das auch ja, immer wieder so plaudern kann und wie wir uns gegenseitig so die Universen auch öffnen.
Schön, ja, das, da bin ich
Du hast ja ganz andere Weisheitsfelder, die ich nicht habe, wo ich einfach total viel lernen kann und einfach unglaublich dankbar bin, dass da für diese Begegnung.
auch. Danke, danke, danke. Ja, so schön. Kann ich dir nur zurückgeben? Es hat sich so, das hört jetzt nur so ein bisschen cheesy an, so, und jetzt kommen meine Komplimente.
Nein, alles gut.
Genau, lass ich jetzt einfach. Ich bin dir sehr dankbar und die goldene Wand, das möchte ich noch sagen, sieht richtig geil aus. Das ist wirklich geil, wirklich geil. Und es ist einfach cool. Danke für deine Zeit. Ich freue mich auf, wenn wir sichtbar sind auf YouTube und im Podcast und die Weisheit, deine Weisheit, viele Menschen erreicht.
Danke.
Das war's auch schon mit dieser Folge. Bewerte sie am besten sofort mit 5 Sternen. Und teile sie mit deinen Freunden, deiner Community und natürlich deinen Ex-PartnerInnen. Die haben es auch verdient, gute Sachen zu hören. Bis nächste Woche Sonntag um 19:19 Uhr.